Es handelt sich in diesem Fall um eine Frau, die nach einer komplizierten Darmoperation mit mehrwöchigem Intensivaufenthalt in die Rehabilitation gekommen ist und dort eben wieder gehen lernen sollte und so weiter. 10 Jahre davor hatte sie eine Bandscheibenoperation L4-5. Sie hatte immer wieder gelegentlich Rückenschmerzen und während dieser aktuellen Erkrankung mit der Darmoperation und recht viel Komplikationen hat sie ungefähr 12 Kilo Gewicht abgenommen. Und während dieses Rehab-Aufenthalts fiel dann plötzlich ein Aufplatschen des rechten Fußes beim Gehen auf. Und sie hat auch ein unangenehmes Kribbeln über dem Fußrücken rechts gespürt. Und wenn man sie jetzt gehen lässt, wie klicke ich jetzt drauf? Ah ja. Also man sieht, dass sie diesen Fuß nicht gut hochheben kann, einen Fallfuß hat. Wenn man sie dann im Bett untersucht und sieht, also versucht, was sie mit diesen Beinen macht und versucht, dass sie diese Beine, die Füße hochzieht, dann sieht man, dass die rechte Großzehe nicht gut hochgeht und dass auch der Vorfuß auf der rechten Seite sich nicht so hebt, dass sie aber andererseits recht schön hinunterdrücken kann, wie man hier sieht. Und wenn man den Reflex auslöst, den Achillessehnenreflex, dann lässt sich der eigentlich sehr schön auslösen. Genauso auf der anderen Seite. Ja, und wir haben einen sensiblen Ausfall, der dem Gebiet des Nervus peroneus im Wesentlichen entspricht, und zwar des Peroneus communis. Wenn dieser am Fibula-Köpfchen gedrückt wird, dann sieht man, dass eben dieser Bereich des lateralen Unterschenkels, des Vorfußes, eine Hypästhesie hat, dass aber vor allem in dem sogenannten ersten Interdigitalspalt, also zwischen der ersten und zweiten Zehe, eine ausgeprägte Hypästhesie ist, so wie man das hier auch angezeichnet sieht. Und die Symptome dieser Peroneus communis, Lähmung, sind eine Vorfußheberschwäche mit diesem typischen Steppergang, wie Sie es gesehen haben, diese Sensibilitätsstörung am Fußrücken und lateralen Unterschenkel, vor allem aber in diesem ersten Interdigitalspalt, also eine Hebeschwäche für die Fußheber und Zehenheber, gleichzeitig aber auch eine Eversionsschwäche, das heißt, dass man den Fuß nicht nach außen drücken kann, weil die Peroneal-Muskulatur ebenfalls mit betroffen ist. Andererseits aber, dass die Inversion des Fußes, also das nach innen drücken des Vorfußes, gut gelingt, weil der Musculus tibialis posterior nicht von dem Nervus peroneus versorgt wird und deshalb kräftig ist. Und manchmal sieht man auch ein sogenanntes Tinel-Zeichen am Fibula-Köpfchen, also an der Stelle, wo dieser Nerv vielleicht jetzt beleidigt wurde, das eben anzeigt, dass hier die Läsion sein könnte. In diesem Fall, wo also zuerst gedacht wurde, dass vielleicht eben diese Dame jetzt, weil sie ihr schlecht gegangen ist, diese L4-5er-Parese jetzt nochmal wieder herauskommt, hat sich in Wirklichkeit also dargestellt, dass die Dame lang auf der Intensivstation gelegen ist, viel Gewicht abgenommen hat. Es war noch nicht ein Lagerungsschaden während der Intensivstation, aber dann im Rahmen der Rehab, wo sie dann sich wieder etwas mehr bewegen hat müssen, ist dann plötzlich dieser Fallfuß aufgetreten. Vermutlich bedingt durch die Gewichtsabnahme, was wir sehr häufig sehen bei Peroneus-Läsionen, dass wenn Gewicht abgenommen wird, dann eine Peroneus-Läsion auftritt, zum Teil einfach aus metabolischen Ursachen wird angenommen, zum Teil aber auch deshalb, wenn Menschen Gewicht abnehmen und sie dünn werden, sie sich sehr darüber freuen, dass sie endlich ihre Beine übereinander schlagen können und das dann vielleicht etwas exzessiver betreiben und sich damit dann auch den Peroneus abdrücken können. Was können wir neurologisch, dann elektrophysiologisch finden? Wir machen eine motorische Elektroneurographie, die fraktioniert über das Fibula-Köpfchen durchgeführt wird und wo man hier sieht, dass, also man stimuliert, so wie Sie es zuerst schon gesehen haben, diesen Nerv an mehreren Stellen. Das erste Mal, das ist die oberste Kurve, Moment, wo habe ich jetzt das? Da. Distal über dem Rist, das zweite Mal distal des Fibula-Köpfchens und das dritte Mal proximal des Fibula-Köpfchens und da sieht man also hier sehr schön, dass es hier zu einem sogenannten Leitungsblock kommt, dass nicht alle Nervenerregungen durchgelassen werden und dass also an dieser Stelle höchstwahrscheinlich die Läsion ist. Man kann das noch etwas genauer darstellen, indem man ein sogenanntes Inching durchführt, wo man dann sehen kann, dass genau über das Fibulaköpfchen eine Verzögerung der Leitung ist, dass also hier die Abstände, man stimuliert alle 2 Zentimeter entlang, dass da plötzlich also ein längerer Abstand entsteht. Man kann auch den sensiblen Nervus peroneus und natürlich auch den Nervus soralis untersuchen. Was gibt es für Ursachen für so eine Peroneus-Läsion? Also einerseits, wie Sie alle wissen, Druck durch irgendeine harte Unterlage auf dem Peroneus communis, hier oben auf dem Fibula-Köpfchen. Das kann jetzt einerseits eben Intensivstation, Koma, längere Narkose sein. Es können aber natürlich auch Gipsverbände oder Schienen oder das lange Übereinanderschlagen der Knie eine Peroneusparese auslösen. Dann, wie ich schon gesagt habe, ganz einfach die metabolische Neuropathie durch Gewichtsverlust mit erhöhter Vulnerabilität der Nerven, was in diesem Fall eben auch diskutiert wurde. Es gibt aber auch endogene Kompressionen, also durch Ganglien oder Zysten oder auch Neurome, die auf den Nerven drücken. Und es kann natürlich auch im Rahmen von Traumen durch Knochenverletzungen, Fibulafrakturen, verschiedenste Weichteilverletzungen im Bereich des Knies, aber auch bei massiven Supinationstraumen zu einer Läsion des Peroneus kommen. Oder natürlich auch im Rahmen von Operationen bei kniegelenksnahen Frakturen als iatrogene Schädigung oder bei Luxationen. Eine weitere Untersuchungsmethode neben der Elektrophysiologie heutzutage stellt die Neurosonologie dar, und da möchte ich jetzt den Stefan Menk bitten, uns vielleicht noch ein paar schönere Bilder als dieses eine, das ich jetzt mal nur so eingefügt habe, zu zeigen. Okay.
Auf der linken Seite sehen Sie den Unterschenkel in Rot, die Ebene des Schallkopfes. Und wir sind hier direkt beim Fibulaköpfchen. Und was man hier sieht, die schwarzen Punkte sind die Faszikel innerhalb des Nervs. Und wenn man hier aufschneiden würde und sich den Nerv makroskopisch anschaut, wäre die Außenseite des Nervs circa hier. Das Weiße am Außenrand des Nervs ist das Epineurium und das Schwarze, wie gesagt, die Faszikel. Und hier sind wir etwas proximal von der engsten von der Stelle, wo der Nerv die engste Nähe hat zum, die größte Nähe hat zum Fibulakopf. Und hier der gleiche Nerv, ein bisschen weiter distal. Hier sieht man, dass dieser Teil des Nervs ganz dunkel und plump ist, während dieser Teil ausschaut wie etwas weiter proximal. Hier sind die einzelnen Faszikel noch zu erkennen und hier sind sie so geschwollen und liegen so eng aneinander, dass man sie nicht mehr voneinander unterscheiden kann. In diesem Fall war das ein Patient mit einer Läsion des Nervus peroneus profundus und dieser Anteil ist zwar, ist das der communis, ist das der Anteil, der später dann zum Nervus peroneus profundus wird, während dieser Anteil der vom superficialis ist. Also nicht der Patient von dem präsentierten Fall, ein anderer Patient. Das ist ein Video, wo man von proximal nach distal durchfährt in einer Axialebene. Ein LKW-Fahrer, der mit einem plötzlich einschießenden Schmerz im Innervationsgebiet des Nervus peroneus communis. Man sieht hier den Nerv, ich fahre sehr schnell durch, und man sieht hier plötzlich eine große zystische Struktur innerhalb des Nervs. Da die Nähe zum Kopf. Da wird der Schallkopf ein bisschen gedreht, um weiter zu verfolgen, diese tubuläre zystische Struktur. Die konnte nachverfolgt werden bis zum Profundus und zum Superficialis. Und ein Teil auch ist direkt vom Gelenkspalt, vom proximalen Tibio-Fibulargelenk. In dem Fall handelt es sich, wenn ich noch ein bisschen zurückfahre, sieht man, dass diese zystische Struktur innerhalb des Nervs liegt und letztlich aus dem Gelenk kommt, aus einem gelenkversorgenden Ast des Nervus peroneus communis. Und hierbei handelt es sich um sozusagen ein Spinneneurom oder ein intraneurales Ganglion, also so etwas Ähnliches wie eine Ausstülpung der Gelenkskapsel, aber innerhalb des Nervs, und zwar eines Astes, der das Gelenk versorgt. Das war das MR, das vorher gemacht wurde. Hier sieht man diese tubuläre Struktur am Fibularköpfchen, ist interpretiert worden als ektatische Vene, die den Nerv komprimiert. Da ist die Auflösung eines normalen MRs nicht gut genug, um diese Struktur als intraneural zu lokalisieren. Das wäre ein normales, unter Anführungszeichen, Ganglion außerhalb des Nervs. Also Sie haben hier den Nerv und das sind die zystischen Formationen daneben, die den Nerv drücken und so auch zu einer Beschwerdesymptomatik führen, aber letztlich komplett woanders gelegen sind. Okay.
Danke. Danke vielmals. Gut, dann gehen wir hier weiter. Wenn wir also eine Peroneus-Läsion jetzt vermuten oder wissen, dann ist natürlich auch immer die Frage, wie therapieren wir das jetzt? Bei einer Druckläsion wird man immer zunächst einmal konservativ natürlich zuwarten, dem Patienten auf jeden Fall eine Peroneus-Schiene geben, aus verschiedenen Gründen. Einerseits natürlich, dass er nicht stolpert und sich weiter verletzt und etwaige Supinationstraumen oder Luxationstraumen des Vorfußes noch dazu bekommt. Andererseits aber auch, um die umliegenden Gelenke zusätzlich ein bisschen zu schonen, denn man kann sich sicher vorstellen, wenn man mit einem Fallfuß geht und immer wieder das Knie und die Hüfte bewegen muss, um das Gangbild in Gang zu bringen, dann ist das langfristig auch ein Problem vielleicht fürs Kniegelenk und fürs Hüftgelenk. Also die Peroneus-Schiene sollte wirklich jede Peroneus-Parese verordnet bekommen. Und Heilgymnastik ist natürlich auch ganz wichtig. Wenn eine Reinnervation innerhalb von 4 Monaten komplett ausbleibt, dann kann man eine Operation überlegen, und zwar eine Neurolyse am Fibularköpfchen. Bei traumatischen Durchtrennungen, mit glatter Durchtrennung, wird man natürlich sofort prima eine Nervennaht machen, aber das passiert ja dann in den Unfallkrankenhäusern sowieso. Und bei Quetschungen oder Teilrissen kann man nach etwa 3 Wochen dann ein Transplantat einsetzen. Wenn die Nervenkontinuität zum Beispiel im Ultraschall als durchgängig beschrieben wird, wird man dann so nach etwa 6 bis 8 Wochen oder 4 bis 6 Wochen eine kontrollelektromyographische Untersuchung machen und wenn dann nach wie vor eben die Reinnervation ausbleibt, ein Nerventransplantat etwa nach 4 Monaten durchführen. Was man zusätzlich noch machen kann, ist, dass man mit dieser Nerventransplantation, wenn nicht sehr viel Hoffnung ist, dass der Nerv sich wieder erholt, einen Muskeltransfer vom Musculus tibialis posterior auf die Vorderseite mitmacht, um damit die Hebung über einen anderen Muskel, der ja vom Nervus tibialis versorgt wird, zu gewährleisten. Ja, es war ja jetzt eigentlich sehr einfach, es war eine Peroneusparese. Ja? Aber nicht jeder Fallfuß ist eine Peroneusparese und da haben wir ja dann manchmal unsere Schwierigkeiten, das jetzt ein bisschen zu differenzieren. Es könnte also jetzt einmal sein, und das gehe ich jetzt sozusagen von distal nach proximal und habe da noch ein paar Zusatzideen, was es noch alles sein könnte. Es kann eine Läsion des Nervus peroneus communis sein, so wie ich es jetzt gerade dargestellt habe. Es kann aber auch nur isoliert der Ramus profundus, der Nervus peroneus profundus betroffen sein, der in die Vorfußstrecker oder Heber hineinzieht. Es kann aber natürlich auch eine Läsion des Nervus ischiadicus sich fast isoliert als Fallfuß darstellen. Es kann auch selten eine Läsion des Plexus lumbar sacralis sein. Natürlich auch ein L5 oder L4 radikuläres Syndrom. Und wie wir es auch zuerst ja gehört haben, im Rahmen einer Mononeuritis multiplex bei einer Polyneuropathie auftreten. Oder wie wir es dann später noch hören werden, im Rahmen des Beginns einer ALS zum Beispiel. Es kann manchmal auch durch ein tibialis anterior Syndrom zu sogenannten Peroneusparesen kommen. Auch eine distale Myopathie kann manchmal so aussehen und in ganz seltenen Fällen kann auch eine parasagittale zerebrale Läsion wie ein Fallfuß imponieren. Also es gibt eine ganze Menge anderer Ursachen, die ein ähnliches Gangbild vielleicht hervorrufen können. Gehen wir es einmal ein bisschen durch. Was kann ich denn erwarten? Und in dieser Tabelle geht es jetzt wieder sozusagen von distal nach proximal. Wenn nur der Peroneus profundus befallen ist, dann ist es vor allem also ein Problem des Tibialis anterior. Wenn wir den Peroneus longus, der die Eversion des Fußes durchführt, mit betroffen haben, dann ist es eine Läsion des Peroneus communis. Wenn auch der kurze Kopf des Musculus biceps femoris an der Rückseite des Oberschenkels mit betroffen ist, dann können wir davon ausgehen, dass dieser Fallfuß im Rahmen einer Ischiadikus-Läsion auftritt. Wenn mit betroffen ist auch der Gluteus medius, dann sind wir noch etwas proximaler und man müsste dann annehmen, dass es vielleicht eine Läsion des Plexus sacralis ist. Wenn auch die Paraspinalmuskulatur mit betroffen ist, das betrifft aber dann wirklich nur mehr unsere Neurologen, die dann elektromyographisch dort hineinstechen, dann können wir sagen, es ist eine L5er-Läsion. Aber es geht auch einfacher mit den L5er-Läsionen. Gehen wir mal zum Ischiadikus, der als Differentialdiagnose natürlich auch herhalten muss oft, der eben aus dem Foramen infrapiriforme heraustritt und hier manchmal bei Koma oder akuter sonstiger Kompression gedrückt werden kann, also auch durch ein Hämatom oder im Rahmen von Schussverletzungen wird der Ischiadikus manchmal betroffen sein, beziehungsweise hin und wieder auch traurigerweise bei intramuskulären Injektionen, findet Gott sei Dank fast nicht mehr statt. Und wie in diesem ganz speziellen Fall, zum Beispiel durch eine Schraube, die nach einer Hüftfraktur eingesetzt wurde und die also direkt den Nervus ischiadicus komprimiert hat und ein sehr schmerzhaftes Ischiadicus-Syndrom hervorgerufen hat. Wie gesagt, dieser Nervus ischiadicus zieht aus dem Foramen infrapiriforme heraus und versorgt dann hier die an der Rückseite des Oberschenkels liegenden Kniebeuger und sozusagen der erste Ast, der dann aus dem, der sozusagen, wenn sich der Ischiadikus in seine beiden Endäste, Tibialis und Peroneus, teilt, noch aus dem Ischiadikus, aber schon aus den peronealen Anteilen versorgt wird, ist dieser kurze Kopf des Musculus biceps femoris und da kann man sozusagen eine Differentialdiagnose machen, ob das jetzt eine Läsion ist, die von weiter oben kommt oder von weiter unten, indem man dort ein Elektromyogramm durchführt. Im weiteren Verlauf ist es dann eine kombinierte Peroneus- und Tibialis-Läsion. Wenn es sich um eine Läsion des Plexus lumbalis und sacralis, das sind dieselben Bilder, die Sie zum Teil schon gesehen haben aus dem Atlas von Professor Griesold, und ich sage jetzt ganz bewusst Plexus lumbalis und Plexus sacralis und nicht lumbosacralis, denn diese beiden Plexi ziehen eigentlich an sehr unterschiedlichen Stellen, das Plexus sacralis sehr weit hinten und der Plexus lumbalis recht weit vorne, sind also eigentlich als mehr oder weniger zwei verschiedene Entitäten zu sehen, ja, sein sollte, müssen wir also auch sagen, das könnte natürlich jetzt auch einen Fallfuß hervorrufen, wenn hier im Rahmen einer Läsion des Plexus sacralis zum Beispiel durch einen Tumor durch einen Druck, also dort drauf drückt, also ein direktes Tumoreinwachsen, zum Beispiel von einem kolorektalen Karzinom oder manchmal auch von Lymphomen oder Metastasen aus Prostata oder Uteruskarzinomen, Cervixkarzinomen, können solche Symptome machen, die aber fast immer mit starken, sehr starken Schmerzen natürlich verbunden sind und dann erst kommt die Schwäche und die sensiblen Störungen. Im Gegensatz dazu kann aber natürlich auch einmal ein Tumor bestanden haben, der bestrahlt wurde und dann nach etlichen Jahren kann es zu einem Strahlenschaden kommen und der kann dann relativ schmerzfrei auch zu einer Parese führen. Um jetzt wieder ein bisschen den Ischiadikus gegen den Plexus sacralis abzugrenzen, bin ich also wieder bei der Anfangstabelle. Wir haben wieder die Schwäche der gesamten Fußunterschenkel- und ischiochoralen Muskulatur, aber beim Plexus sacralis haben wir noch eine Parese des Gluteus maximus und medius dabei, weil da die Äste eben schon proximal davon abgehen. Auch das kann man jetzt elektrophysiologisch nachweisen, indem man eben die Denervation in diesen beiden Muskeln oder den axonalen Schaden nachweisen kann. In dem Fall aber eben in der lumbosakralen Paraspinalmuskulatur keine Denervation vorliegt und auch, dass man sich anschaut, wie schauen die sensiblen Nervenaktionspotenziale von Soralis, Saphenus, Peroneus, Superficialis an, denn die sollten zumindest in der Theorie eigentlich also sehr deutlich reduziert sein, wenn es sich um eine Plexusläsion handelt, aber nicht bei einer radikulären Symptomatik, denn das sensible Ganglion liegt ja außerhalb der Radix. Ja, die lumbalen radikulären Syndrome, also im speziellen L4 und L5, könnten uns ja jetzt auch verwirren, wobei man da auch immer, und auch diese Bilder kennen Sie bereits vom letzten Vortrag, auch ein bisschen manchmal verwirrt sein kann, dass ein Bandscheibenvorfall L4 oder L5 unterschiedliche Symptome machen kann. Man muss immer daran denken, es gibt Bandscheibenvorfälle, die also mediolateral liegen und die sehr weit lateral liegen. Und entsprechend kann dann dieselbe Nervenwurzel natürlich in verschiedenen Etagen gedrückt werden. Sie wissen alle, also eine radikuläre Läsion L5 macht eine relativ ähnliche Symptomatik wie eine Peroneusparese. Wir haben auch ein ähnliches Sensibilitätsdefizit und natürlich auch die Vorfußheber und vor allem die Großzehenheberschwäche. Was die Differentialdiagnose ist, dass in diesem Fall auch die Inversion des Beines und die Hüftabduktion eben mit betroffen sind, was bei einer Peroneusschwäche eben nicht ist. Das sieht man also, wenn der Mensch versucht, auf einem Bein zu stehen. Auf diesem Bein, das ist das gesunde Bein, funktioniert das sehr gut. Und hier, wo die radikuläre Läsion ist, kippt das im Sinn eines Trendelenburg-Phänomens ab. Noch einmal. Und hier kann er sich eigentlich nicht halten. Und hier sieht man jetzt auch nochmal, was ich mit dieser Inversion gemeint habe beim Untersuchen. Das ist die Inversion, dass man versucht, das Bein nach innen zu drücken und das gelingt hier auf dem gelähmten Bein gar nicht. Ja? Also er kann nicht nach innen, aber er kann nach außen drücken gehen. Ja, damit wäre ich eigentlich schon am Ende dieser Geschichte um den Fallfuß und habe jetzt sozusagen die Hausübung für Sie. Sie müssen jetzt die Fragen beantworten. Welcher Muskel ist bei einer Läsion des Nervus peroneus communis nicht betroffen? A. Der Tibialis anterior, B. Der Tibialis posterior, C. Der Peroneus longus, D. Der Extensor digitorum brevis oder E. Der Extensor hallucis longus. Wunderbar, alle haben wunderbar aufgepasst. B stimmt. Gut, und noch eine zweite Frage. Welcher Muskel dient als Differentialdiagnose bei einem Fallfuß, der durch eine Ischiadicus-Läsion verursacht wird? A. Der Gluteus medius, B. Der Piriformis, C. Der Vastus lateralis, D. Der Biceps femoris oder E. Der Peroneus longus? Ja, auch wunderbar. Ja? Fast ganz, ja. Also es stimmt natürlich D, ja wunderbar, der Biceps femoris. Okay.